Ich lese den Predigttext aus Lukas 20, die Verse 41 bis 44. Schlag gerne eure Bibel mit mir auf. Lukas 20, Vers 41 bis 44. Er aber sprach zu ihnen: Wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst sagt im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn? Soweit Gottes Wort.
Lass uns noch einmal beten, bevor wir uns diesem Wort Gottes zuwenden. Vater im Himmel, sprich jetzt aus deinem himmlischen Heiligtum in unsere Herzen hinein. Zeig uns Jesus und verändere uns durch dein Evangelium. Amen. Leonardo da Vinci ist bekannt als italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Erfinder, Philosoph und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Er starb vor etwa 500 Jahren und gilt bis heute als einer der herausragendsten Universalgelehrten der Menschheitsgeschichte. Die Italiener unter uns dürfen sich jetzt ganz besonders freuen und stolz sein auf diesen so herausragenden Landsmann. Und die Deutschen sollten daraus lernen, es gab nicht nur herausragende Deutsche in der Menschheitsgeschichte. Was Leonardo auszeichnete als Kind war, er stellte unglaublich viele Fragen. Und er trieb seine Umgebung damit fast in den Wahnsinn. Warum ist der Himmel blau? Fragte der kleine Leonardo. Warum können Vögel fliegen und wir nicht? Warum ist das so, dass ein Hund seinen Schwanz bewegt im Einklang mit seinen Gefühlen? Waren zum Beispiel die Fragen, die ihn beschäftigten. Seltsame Fragen. Und doch waren es gerade diese kindlichen, diese staunenden Überlegungen, die Leonardo ein Leben lang antrieben. Und diese Fragen führten ihn zu neuen Entdeckungen und immer wieder zu bahnbrechenden Kreationen. Fragen können etwas in Bewegung setzen. Bei dir selbst, wenn du eine hörst, oder wenn du eine Frage an jemand richtest, kann das etwas auslösen im Menschen. Die Fragen, die Da Vinci stellte, veränderten nicht nur ihn selbst, sie veränderten ein Stück weit die Welt. Und an Da Vinci erkennen wir die Kraft und Wirkung, die in Fragen stecken können. Wir begleiten Jesus durch das Lukas-Evangelium. Diejenigen, die hier in der Gemeinde sind, regelmäßig kommen, wissen, dass wir seit einiger Zeit, eigentlich schon seit sehr langer Zeit, dabei sind, durch das Lukas-Evangelium zu gehen. Und wir stoßen an dieser Stelle auf einen Jesus, der seinen Zuhörern eine Frage stellt. Es ist eine komplizierte Frage. Eine Frage, auf die seine Zuhörer offensichtlich keine Antwort wussten. Und bemerkenswerterweise gibt Jesus selbst keine Antwort auf diese Frage. Es ist sicher einer dieser Abschnitte im Evangelium, die uns weniger bekannt sind. Ich weiß, in der Kinderstunde wird wahrscheinlich dieser kleine Abschnitt in der Regel nicht behandelt. Irgendwie scheint das zu kompliziert zu sein, dieses den Kindern zu erklären. Und vielleicht bist du heute hierher gekommen, vielleicht auch zum ersten Mal, und du sagst, was soll eigentlich dieser Abschnitt, den ich eben gehört habe? Was soll diese Frage von Jesus, die er damals in seinem Kontext an seine Gegner gestellt hat? Was hat das mit mir zu tun? Die Frage von Jesus ist alles andere als theoretisch. Und das sollst du heute erkennen. Wie können wir aber die Worte Jesu verstehen? Wie können wir überhaupt einzelne Aussagen der Bibel verstehen? Entscheidend ist immer, dass wir den Kontext, das heißt den Zusammenhang, beachten. Und welcher Zusammenhang besteht hier, wenn wir diesen Text lesen? Und ihr erinnert euch vielleicht in der Vergangenheit, Jesus ist kurz vor seiner Verhaftung, seinen Leiden und seinen Sterben in Jerusalem und er ist umgeben von seinen Gegnern und sie bombardieren ihn geradezu mit Fragen. Und das sind alles Fangfragen. Da kommen beispielsweise die hohen Priester, die Schriftgelehrten, zusammen mit den Ältesten und die fragen Jesus, aus welcher Vollmacht heraus tust du das, was du da alles tust und lehrst das, was du alles lehrst? Jesus gibt ihnen eine Antwort. Danach kommen die Pharisäer und die sagen, ist es eigentlich richtig, an den römischen Kaiser Steuer zu zahlen? Und dann kommen die Sadduzäer und die sagen, Jesus, wir wollen es einfach wissen, gibt es noch Ehen und Heirat in der künftigen Welt? Gib uns darauf eine Antwort. Und Jesus beantwortet all diese Fragen mit einer erstaunlichen Weisheit, mit einem ungewöhnlichen Scharfsinn. Und jetzt stellt er eine Frage an Sie. Ich möchte diesen Abschnitt heute zum Anlass nehmen, um über die Bedeutung von biblischer Lehre zu sprechen. Ich möchte heute einfach über Theologie sprechen. Und ich weiß, einige von euch denken jetzt, brauchen wir das wirklich? Theologie ist etwas für Spezialisten, für Doktoren und Professoren der Theologie. Etwas vielleicht für eine kleine Gruppe von Auserwählten, die sich ganz besonders für so langweilige, trockene Themen interessieren. Dieser Gedanke ist ein Irrtum. Und ich möchte diesem Gedanken heute einen Todesstoß versetzen. Soll ein für alle Mal aufgehört werden, so über Theologie zu reden in dieser Gemeinde. Und ich komme damit zu unserem ersten Punkt. Erkenne die Notwendigkeit biblischer Theologie oder biblischer Lehre. Jesus macht mit dieser Aussage deutlich, es gibt Stellen in der Bibel, die auf den ersten Blick unverständlich sind. Aussagen, die scheinbar widersprüchlich sind. Worte, die uns verwirren können, manchmal uns sogar verzweifeln lassen. Und genau darauf weist Jesus hin, mit diesen Worten, die er da spricht. Der macht es einfach so, der sagt, ihr wisst alle, dass der Messias im Alten Testament als Sohn Davids beschrieben wird. David war ein berühmter, wahrscheinlich der bedeutendste König des Alten Testaments. Und es wird im Alten Testament immer wieder gesagt und angedeutet, ein Nachkomme Davids wird König sein und das wird der Messias sein. Andererseits ist das so, dass dieser David ausgerechnet diesen seinen Nachkommen seinen Herrn nennt. Und das ist doch unnormal. Es ist doch so, dass niemals ein Mensch seinen Sohn oder seinen Enkel oder Urenkel Herr nennen würde. Wenn überhaupt, dann ist das umgekehrt der Fall. Warum macht David das? Doch irgendwie seltsam. Für die Zuhörer Jesus war das irgendwie ein echtes Problem. Sie hatten keine einfache Antwort darauf. Wahrscheinlich hatten sie überhaupt keine Antwort. Aber ganz ehrlich, wenn du die Bibel ernsthaft liest, dann machst du ähnliche Erfahrungen. Es gibt Stellen in der Bibel, die scheinbar widersprüchlich sind. Aussagen, die verwirren. Wie kann beispielsweise Gott, der einzige wahre Gott, in drei Personen existieren? Das kann doch nicht sein. Wie kann Gott überhaupt einen Sohn haben? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wie kann dieser Sohn gleichzeitig ganz Mensch und ganz Gott sein? Macht auch keinen Sinn. Wie kann ein allmächtiger Gott Dinge zulassen, die ihm überhaupt nicht gefallen? Wo bleibt da seine Allmacht? Dann gestern habe ich einen Anruf bekommen, da fragt mich jemand, was glaubt ihr in eurer Gemeinde über Erwählung? Und es ist offensichtlich so, dass es unter Christen unterschiedliche Meinungen gibt, weil sie lesen die Bibel und sie stellen fest, es gibt offensichtlich unterschiedliche Aussagen und es ist schwer, die alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Aber dann gibt es Fragen, die uns noch viel tiefer treffen, die unser eigenes Leben betreffen. Warum sagt Gott, er sorgt treu für seine Kinder? Und dann überlässt er den gerechten Hiob der Willkür des Teufels. Könnte dieser Gott das Gleiche mit mir machen? Warum sagt Gott, er hört die Gebete seiner Auserwählten immer? Aber dann lese ich die Psalmen und die sind voll von Aussagen über einen schweigenden Gott. Warum beten diese Menschen und Gott schweigt? Vielleicht hört er meine Gebete auch nicht. Warum, sagt Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und warum scheint ihr die verfolgten Christen in Nigeria, in Eritrea, in Somalia vergessen zu haben? Nur am Rande, alle 2 Stunden, wird in Nigeria ein Christ ermordet aufgrund seines Glaubens. Und jetzt denkst du vielleicht hat Gott auch mich vergessen. Das sind schwierige Fragen. Fragen, die uns als Christen in Nöte stürzen können. Und wie begegnen wir als Christen diesen Fragen, diesen Nöten? Die Antwort ist, indem wir ein umfassendes Verständnis von dem entwickeln, was die Bibel über Gott, über uns, über Jesus und über die Welt sagt. Und jede Antwort, die wir auf diese Fragen finden, ist Teil einer Theologie, einer theologischen Überzeugung. Und damit wir im Blick auf Gott und sein Handeln auf uns mit uns nicht verzweifeln, sollten wir dringend damit beginnen, uns mit der Lehre von Gott zu beschäftigen. Und die Überzeugung, die wir dann gewinnen können, uns helfen, selbst in schwierigen und verwirrenden Umständen Klarheit, Gewissheit und sogar Geborgenheit zu finden. Und wie kann das konkret geschehen? Nun, es führt kein Weg daran vorbei, du musst dir selbst die Zeit nehmen, um ein umfassendes Bild von diesem dreieinigen Gott aus der Bibel zu bekommen. Aus der Bibel. Du selbst. Weißt du, Jesus stellt eine Frage, wie kann es sein, dass sie sagen? Und anschließend verweist er gleich auf einen Bibelvers. Er macht deutlich, für mich ist die Bibel eine Autorität. Ich glaube an diese Bibel. Und er riet seinen Zuhörern nicht, zu den einzelnen Rabbinern zu gehen, nach Antworten zu suchen. Er riet ihnen auch nicht, bei den griechischen Philosophen oder römischen Schriftstellern nach Antworten zu suchen. Er führte sie direkt zur Schrift. Und du solltest das Gleiche tun. Mit deinen Fragen, die du über Gott hast, über Gottes Handeln mit dir, geh direkt zum Wort des Evangeliums. Bleibe bei diesem geschriebenen Wort. Es hat die Antworten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie du diese umfassende Überzeugung von Gott bekommen kannst. Sei Teil einer Gemeinde, in der biblische Überzeugungen gelehrt und gelebt werden. Die Gemeinden des Neuen Testaments waren Orte, in denen Christen zusammenkamen, um gemeinsam über Gott, Jesus, die Erlösung, das Heil, die Welt, die Zukunft, die Vergangenheit zu lernen. Und am Anfang waren es die Apostel und anschließend waren es Älteste, Hirten, Lehrer, die die Christen unterwiesen. Und wir sehen darin auch unsere Aufgabe als Älteste und Pastoren dieser Gemeinde, euch als Gemeinde zu formen in euren theologischen Überzeugungen. Als einfacher Christ, als Nicht-Theologe, hast du Anspruch darauf, unterwiesen und geformt zu werden in dieser Gemeinde im Blick auf deine Überzeugungen. Und deshalb werden wir im Laufe dieses und des nächsten Jahres mehrere Seminare anbieten, damit du deinen Gott und Erlöser Jesus Christus besser kennenlernen kannst. Und ich lade dich schon jetzt herzlich dazu ein. Aber es kann sein, dass du das jetzt ernst nimmst und du fängst an, die Bibel zu lesen. Aber die Bibel sagt so vieles über alles Mögliche. Und man kann sich da in viele Nebensächlichkeiten verlieren und vielleicht auch viele Nebenschauplätze studieren, die dich gar nicht erbauen und die dir gar nicht Klarheit verschaffen im Blick darauf, wer Gott ist und was die Bibel mit Gott zu tun hat und mit deinem Leben zu tun hat. Und es ist ganz wichtig, dass du dann das Wichtigste, die Mitte, das zentrale Thema dieser Bibel kennenlernst. Und das führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Staune über das Zentrum biblischer Lehre. Weißt du, das Problem der Gegner Jesu war nicht, dass sie das Gesetz nicht kannten. Es bestand nicht darin, dass sie sich zu wenig Zeit nahmen, um die Bibel zu studieren. Die nahmen sich die Zeit dafür. Die waren Experten in diesem Buch und doch erkannten sie den Kern des Alten Testaments nicht. Es gab eine Stelle, wo Jesus sie schon einmal zurechtgewiesen hat. Ich sage das mit eigenen Worten. Er sagt, ihr studiert die Schriften und ihr glaubt, dass ihr allein dadurch, dass ihr die Schriften studiert, ewiges Leben habt. Das ist falsch. Ihr habt vollkommen übersehen, was das Hauptthema der Schriften ist, nämlich ich selbst. Und mit dieser Frage, die Jesus jetzt in diesem Text an seine Gegner stellt, lenkt er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer genau auf diese Mitte, auf dieses Zentrum, auf sich selbst. Das Zentrum der Theologie, die Mitte der biblischen Lehre ist keine Theorie. Es ist keine Idee, es ist keine Illusion, es ist eine Person. Es ist Jesus Christus selbst. Und Jesus zitiert diesen Psalm 110 und er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Die Frage war irgendwie schwierig. Warum war sie schwierig? Sie war schwierig für die Zuhörer von Jesus damals. Und es lag daran, dass sie eine bestimmte Vorstellung von dem Messias hatten. Die Menschen in Judäa damals glaubten alle, dass dieser Nachkomme Davids kommen müsse. Sie warteten aber auf einen ganz bestimmten Messias. Einen Messias, den sie sich selbst irgendwie in ihren Köpfen gebastelt hatten. Was ist eigentlich ein Messias? Messias heißt ein Gesalbter. Mit anderen Worten, sowas wie ein König. Und genau so einen König erwarteten sie und sie wussten, er wird irgendwie als Mensch in diese Welt kommen. Er wird ein besonderer Mensch sein, er wird ein König sein. Er wird das Reich Israel wieder zur alten Stärke und Blüte zurückführen. Er wird so ungefähr sein wie David und sein Sohn Salomo. Sie glaubten an einen politischen Führer, an einen Macher. Irgendeinen, der das Volk Israel von den Römern befreien würde. Aber sie erwarteten keinen Retter für verlorene, zerbrochene Seelen. Und schon gar keinen Messias, der als Gott in Menschengestalt auftreten würde. Und ich muss sagen, diese Vorstellung haben Menschen auch heute noch. Es gibt unglaublich viele Vorstellungen über Jesus. Du findest den an unglaublich vielen Stellen, wo Menschen plötzlich irgendwie begeistert sind von Jesus. Sogar in unterschiedlichen Religionen. Und Jesus kommt ziemlich gut weg in vielen, vielen Gruppen, Religionen und Gemeinschaften. Bis die Menschen anfangen, das Evangelium zu lesen. Bis sie merken, Jesus ist anders. Er ist was ganz anderes, als was ich mir vorgestellt hatte. Und ich hoffe, dass wenn du heute zu Besuch hier bei uns bist, dass du vielleicht genau diese Erfahrung machst, Jesus ist anders. Ich hatte mir Jesus irgendwie anders vorgestellt. Und weißt du, das tut Jesus an dieser Stelle. Er führt seine Zuhörer zurück an die Quelle. Weg von den rabbinischen Auslegern, weg von ihren eigenen Vorstellungen. Er hält seinen Zuhörern sozusagen den Spiegel vor. Er sagt, habt ihr die Bibel nicht gründlich genug gelesen? Habt ihr etwas übersehen? Habt ihr es nicht gemerkt? Da wird etwas über den Messias gesagt. Was wird da über ihn gesagt? Also klingt schon sehr komisch, auch für uns. Stell dir einfach vor, David schreibt einen Psalm. Und er stellt in diesem Psalm fest, der Herr sprach zu meinem Herrn. Wie geht das? Was meint er? Also der erste Herr ist Gott Jahwe, Gott des Alten Testaments, Gott der Schöpfung, praktisch der Gott, den wir so kennen, überall in der Bibel. Und dieser Herr spricht jetzt zu einem anderen Herrn. Wer ist dieser andere Herr? Das ist doch sehr rätselhaft. Das muss man doch irgendwie verstehen. Das muss auch ein Gläubiger des Alten Testaments verstehen. Glauben wir etwa an zwei Götter? Das kann doch nicht sein. Wie kann dieser Herr zu einem anderen Herrn reden? Und er sagt nicht irgendwas, sondern er sagt, hör mal zu, setz dich mal bitte hier auf meinen Thron. Und ich werde in der Zwischenzeit hingehen und alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße bringen. Das heißt, ich werde sie besiegen. Mann, was für eine Aussage. Wer ist diese andere Person? Das will ich wissen. Wer ist die Person, die Gott, der Vater, Gott der Bibel in dieser außerordentlichen Weise ehrt, mit dem er bereit ist, seinen Thron zu teilen? Wer ist diese Person? Das muss ich verstehen. Das muss der Gläubige damals und das muss auch heute irgendeiner von euch verstehen. Das geht doch gar nicht. Wer ist dieser zweite Herr? Die Antwort ist schon im Psalm enthalten. David sagt, es ist mein Herr. Wie bitte? Also David, ich dachte, du glaubst an den einen Herrn, an diesen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich dachte, das ist irgendwie klar, dass dieser Herr, der Herr ist mein Hirte, dass es genau der gleiche Herr ist, der dein Herr. Der sagt, ich habe einen Herrn. Und Gott Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich auf meinen Thron. Es gibt eine einzige Antwort. Dieser zweite Herr ist Jesus, der wahre Sohn, der wahre Nachkomme Davids und zugleich Herr des Universums. Es ist klar, dass es unnatürlich ist, wenn ein Vater seinen Sohn oder seinen Nachkommen Herrn nennen würde. Aber wenn David erkannt hat, dass dieser sein Nachkomme tatsächlich der Sohn Gottes ist, wenn er es erkannt hat, dass dieser Sohn Gottes tatsächlich Gott ist, dann ist es eine Selbstverständlichkeit für David, diesen seinen künftigen unsichtbaren Nachkommen Herrn zu nennen. Dieses Wort lehrt uns sehr deutlich die Wesensgleichheit zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und sie macht auch deutlich, wie zentral die Person des Sohnes schon im Alten Testament war. Sie macht deutlich, wie zentral die Person des Sohnes im Evangelium ist und wie zentral die Person des Sohnes in unserer Verkündigung sein sollte. Vielleicht bist du heute da und du sagst, was ist eigentlich das Besondere an dieser Emanuel-Gemeinde Wetzlar? Ich habe eine ganz klare Antwort darauf. Gar nichts. Gar nichts. Sieh dich um, wir sind nichts Besonderes. wir sind normale Menschen. Wir sind Sünder. Wir brauchen einen Erlöser. Aber stell dir vor, wir haben den Besonderen, diesen unglaublich verherrlichten, großartigen Jesus Christus kennengelernt. Nee, ich würde sogar anders sagen, dieser Jesus Christus hat uns gefunden. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir sind hier als erlöste Sünder. Er ist besonders. Und wenn wir heute zusammenkommen, um ihn anzubeten, dann sind wir nicht besonders. Jesus ist es. Und wenn du dich fragst, was treibt euch hier so in der Gemeinde um? Welche Lehren vertretet ihr? Was haltet ihr hoch? Dann möchte ich mit dem Apostel Paulus antworten. Hielt es für richtig, unter euch nichts anderes zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Jetzt sagst du aber, ich will doch noch mal wissen, was hat dieses Wort ganz praktisch mit mir zu tun? Hat das irgendeine Auswirkung auf meinen Alltag? Kann das irgendwie mein Leben formen und verändern? Das führt mich zum letzten Punkt heute Morgen. Erfahre die Wirkung biblischer Lehre. Jesus stellt tatsächlich eine schwere Frage und er gibt keine Antwort. Kann man daraus etwas Praktisches, etwas Konkretes ableiten? Ich möchte das einfach in dieser Form machen. Wir stellen uns einfach vor, unter den Zuhörern Jesus gibt es einen Pharisäer. Und er war bei all diesen hitzigen Auseinandersetzungen dabei, als Jesus mit seinen Gegnern über die verschiedenen Fragen diskutiert. Und die Antworten Jesu versetzten ihn immer wieder ins Staunen. Mann, dieser Scharfsinn, diese überragende Weisheit von Jesus, das ist schon einmalig. Und jetzt, nach einigen Stunden dieser hitzigen Gespräche, beendet Jesus sozusagen diese Zeit mit ihnen, indem er eine Frage stellt. Scheinbar irrelevant. Aber weißt du, auf dem Heimweg fängt diesen Pharisäer dieses letzte Wort Jesu an zu bohren. Es bohrt sich gewissermaßen in sein Bewusstsein. Die lässt ihn nicht mehr zur Ruhe kommen. Sie löst eine Kettenreaktion an vielen weiteren Fragen und Gedanken bei ihm aus. Was, wenn Jesus wirklich dieser Messias ist? Wenn das stimmt, dann bin ich verloren. Ich stelle mir das einfach mal vor, dieser König David, er war ein König im Alten Testament, ein herausragender König. Und dieser König David hat diesen Jesus, wenn er wirklich der Messias ist, seinen Herrn genannt. Ich bin kein König. Ich bin ein elender Untertan des Römischen Reiches. Wie viel mehr hätte ich eigentlich Grund haben müssen, diesen König anzubeten? Und dann frage ich mich, dieser König David schrieb über diesen Sohn, den er nicht kannte, der für ihn unsichtbar war in der Zukunft, von dem er wahrscheinlich das meiste gar nicht wusste, als seinen Herrn. Und er betete ihn in der Zukunft sozusagen an. Ich habe heute mehrere Stunden verbracht in der Gegenwart dieses Jesus. Ich habe ganz anders als David ihn persönlich sehen können, ihn persönlich hören können. Ich war überwältigt von seiner Weisheit, von seinem Scharfsinn, von seiner Klarheit. Und dieser David hat ihn angebetet. Und ich bin in meiner eingebildeten, arroganten, stolzen Art und Weise da geblieben und ich habe nichts getan. Und jetzt bohrt mich noch eine Sache. Jesus hat ja gesagt, dass Gott, der Vater, seine Feinde besiegen wird. Wenn dieser Jesus, den ich heute gesehen habe, der Messias ist, Hammer. Ich war gestern bei einer Ratsversammlung dabei, da haben wir den Mord ausgerechnet dieses Jesus geplant. Ich bin sein Feind. Wenn das stimmt, was Jesus da gesagt hat, dann bin ich verloren. Dieser Gedanke lässt mich nicht mehr los. Ich stelle mir vor, dass ich den Gott der ganzen Welt, den Schöpfer des Himmels und der Erde, gegen mich als Feind habe. Ich habe keine Chance. Und zum ersten Mal im Leben bekomme ich als Jude Angst vor diesem Gott. Ich dachte immer, ich bin ein auserwählter Jude. Ich dachte, ich bin was Außerordentliches, Besonderes, weil Gott sich uns irgendwie besonders offenbart hat. Jetzt merke ich, ich könnte ein Feind Gottes sein. Und zwei Tage später hört dieser Pharisäer, Jesus wird gekreuzigt. Und plötzlich wird es mitten am Tag dunkel. Und plötzlich wird sein Haus erschüttert durch ein Erdbeben. Und da fällt der Groschen. Jetzt weiß er, Gott ist gegen uns, er ist gegen mich. Wir haben seinen Sohn gekreuzigt, ich bin schuldig. Ich bin verdammt vor diesem Gott. Denkst du immer noch, dass die Worte Jesu theoretisch und abstrakt sind? Die sind es definitiv nicht. Frag mal so einen Pharisäer. Nach einigen Wochen kamen einige dieser Pharisäer und hörten sich die Predigt von Petrus an und sie beugten sich vor diesem König Jesus Christus. Du solltest anfangen, anders zu denken. Ganz anders. Ich möchte einfach, dass dir das einmal bewusst wird, was hier in diesem kurzen Vers gesagt wird. Stell dir vor, es gab ein einziges Mal, wo der Sohn Gottes herabgestiegen ist von seinem Thron, um aus Liebe zu seinem Vater, aber auch aus Liebe zu den verlorenen Menschen wie du und ich, diesen Himmel zu verlassen und hier auf diese Erde herabzusteigen. Mit uns zu leben, für uns zu leiden und zu sterben. Unsere Errettung zu sichern und dann in den Himmel aufzusteigen. Das ist gewaltig, unbeschreiblich. Aber weißt du, hier ist die Rede von einem anderen Kommen Gottes vom Himmel. Als Jesus im Himmel angekommen ist, es muss wahrscheinlich der Augenblick der Himmelfahrt gewesen sein, hat Gott gesagt, jetzt bist du fertig und jetzt steige ich herab. Und weißt du, was ich jetzt machen will, nachdem du dein Werk vollbracht hast, zu meiner vollsten Zufriedenheit? Setz du dich mal auf meinen Thron und ich gehe herab. Und ich sorge dafür, dass die Nationen sich dir unterwerfen. Ich sorge dafür, dass am Ende sich jedes Knie vor dir beugen wird. Und weißt du was? Du lebst heute in diesem Zeitalter. Du hast es mit einem derart allmächtigen Gott zu tun, der unterwegs ist und der dabei ist, Menschen für seinen Sohn zu gewinnen. Und dieses Wort ist Warnung und Einladung zugleich. Warnung für all diejenigen, die gegen Jesus sind. Entschuldigung, aber eine Einladung der Liebe Gottes an alle, die sich heute vor diesem König Jesus beugen wollen. weißt du, was ist das Ziel von Theologie und biblischer Lehre? Merkst du es an dieser Stelle, es sind keine trockenen Theorien, keine endlosen Diskussionen, kein Kopfwissen ohne Wirkung. Das Ziel Gottes ist heute, dein Herz zu treffen. Soll dein Denken verändern. Das soll einen Sinneswandel bei dir auslösen. Das soll dein ganzes Leben durchdringen. Diese Theologie bleibt nicht im Kopf. Sie verändert dein Bewusstsein und anschließend deinen ganzen Alltag. Wenn du wirklich Jesus erkennst, wirst du nie mehr derselbe sein. Zum Schluss möchte ich dich zur allerschwersten Frage des Evangeliums führen. Jesus hat viele Fragen an seine Zuhörer gestellt. Manche haben versucht, die Anzahl der Fragen aus den Evangelien zu berechnen. Ist ganz schwierig. Also manche kommen so auf 130, manche auf 180 und andere auf 300. Wenn du Jesus fragen würdest, was war die allerschwerste Frage, die du gestellt hast, da glaube ich, die Antwort zu können. Es war meine allerletzte Frage vor meinem Tod. Es war die Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weißt du, diese Frage umfasst die ganze Theologie der ganzen Bibel. Hör hin, was das bedeutet. Ein gerechter und heiliger Gott ließ seinen sündlosen, unschuldigen Sohn anstelle von gefallenen, schuldigen Menschen die volle Strafe der Hölle erfahren. Und das allein aus Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Es ist alles verbunden in dieser einen Frage. Warum hat Gott das getan? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Lasst uns beten. Wir beugen uns vor dir, du ewiger Sohn Gottes. Wir können es nicht begreifen. Wir wollen heute staunen. Einfach staunen darüber, wie hoch erhaben du bist. Und dass wir es als Menschen mit dir als Menschen Gott und Gott Menschen zu tun haben dürfen, der auf dem Thron sitzt. Wir beten dich darüber an. Wir staunen und können es nicht fassen. Amen.